Eine neue Podcast-Runde steht an. Es ist Sonntagnachmittag und ich sitze hier mit Achim. Guten Abend.
Guten Abend.
Mit Jens.
Hallo.
Mit Simon.
Guten Abend.
Und mit meiner persönlichen Wenigkeit, mit der es doch immer am unterhaltsamsten ist. Wir begrüßen den schon rege gewachsenen Chat, beziehungsweise die paar Zuhörer, die sich in den Livestream verirrt haben. Den findet ihr auf rewondmedia.de/live und fangen eigentlich auch schon relativ zeitig an mit den Themen, haben da ein paar Dinge vorbereitet, im Wesentlichen jeder ein Thema und wollen das mit euch diskutieren, sofern es im Chat möglich ist, und ansonsten einfach so ein bisschen hier in der Runde darüber sprechen, was für uns recht spannend war für diesen Sonntag. Und zwar fängt der Jens an, der hat ein Thema vorbereitet, das, denke ich, für viele recht interessant sein durfte. Es geht um digitales Fernsehen und Fußball. Und ich denke, dann kann er am besten selber einführen, das Thema.
Ja, wenn wir hier schon in der Stadt des amtierenden deutschen Meisters und amtierenden Tabellenführers sind, dann kann man natürlich auch mal die Fußball-Bundesliga erwähnen. Und zwar wollte ich ein bisschen was zur Pay-TV-Entwicklung sagen. Kurzer Hintergrund, bei der letzten Rechtevergabe hat bekanntlich Premiere bzw. Sky die Rechte bekommen, aber die Telekom hatte ein wenig Glück, sie hat für einen Spottpreis, nur ein paar Millionen, auch die Internetrechte bekommen. Da hat sich damals Premiere nicht für wirklich interessiert und die Telekom hat ja ein komplettes Konkurrenzprogramm auf die Beine gestellt mit T-Home Entertain, das ist Fernsehen via Internet. Das heißt, ich schließe meinen Fernseher über einen Media Receiver wirklich an den Router an vom Internet und kann darüber dann Fernsehen und auch die Bundesliga gucken. Und das Ganze ist jetzt insofern interessant geworden, als dass in Kürze wieder die Rechte für die Bundesliga-Saison vergeben werden, also für die kommenden Saisons, und zwar ab dem Jahr 2013 bis 2017. Und da formieren sich gerade die diversen Anbieter. Beim letzten Mal war es so, dass die Fernsehübertragungsrechte ja bekanntlich an Sky gegangen sind und für das Free TV an die ARD. Und das wollten auch die Vereine auf der einen Seite, weil sie ja mit ihrem Programm halt vor 20 Uhr im freien Fernsehen empfangen werden sollen, damit halt die Sponsoren auch immer schön zur Geltung kommen. Und jetzt ist es so, dass das Kartellamt eine Entscheidung vom letzten Mal revidiert hat. Damals hieß es, es muss vor 20 Uhr eine Zusammenfassung der Bundesliga im Fernsehen geben. Diese Regelung gibt es jetzt nicht mehr. Und jetzt plötzlich interessieren sich auch Yahoo und andere Internetanbieter dafür. Und das Interessante war jetzt, dass die Telekom auch anscheinend weiterhin an den Rechten interessiert ist. Letzte Woche gab es da einen Termin in Köln. Da hat die Telekom interessierte Blogger und Journalisten eingeladen. Was ich übrigens auch ganz nett finde, dass man da jetzt auch an Blogger denkt.
Was heißt interessierte Blogger eingeladen? Also gab es im Prinzip einfach Leute, mit denen die Telekom ohnehin schon mal in Kontakt stand, nochmal eine erneute Anfrage, oder lief das über eine Ausschreibung auf der Seite? Weil das ja doch erstmal recht schwierig ist, dann zu, also was heißt schwierig, aber zumindest eben immer wieder ja spannend ist, was da für Auswahlverfahren gewählt werden.
Also es ist so gewesen, dass das meines Wissens eine ganz normale Presseeinladung war. Wer also an die Pressemitteilung und die Einladung rankommt, hat die auch bekommen. Und die hatten schon einmal ähnliche Events, wo ich zum Teil dabei war, zum Teil nicht. Und irgendwie landete meine E-Mail-Adresse seitdem auf deren Liste. Die sind auch inzwischen recht aktiv, was Blogger-Ansprache angeht. Also es gibt zum Beispiel ein Sportblogger-Netzwerk, die werden dann auch angesprochen. Und die wurden dann jetzt halt zu den Veranstaltungen, die zeitgleich in Berlin und Köln stattgefunden haben, eingeladen. Und während in Berlin, nach den Berichten, die ich gelesen habe, irgendwie 3-4 Leute da waren, war es in Köln schon fast so ein kleines Blogger-Treffen mit 30 Leuten.
Okay. Ja, das ist ja zumindest, also so von den Bildern, ich habe es ja erstmal im Wesentlichen nur über die Bilder verfolgt, die du auch ins Netz geworfen hast. Und da sah es ja doch schon ein bisschen voller aus als jetzt von den Berichten aus Berlin.
Genau, also ich habe bis jetzt nur die Bilder reingesetzt. Das waren die, die ich einfach während der Veranstaltung reingesetzt habe. Ich wollte jetzt die Exklusivität für We Want Media behalten.
Yay!
Ich könnte auch sagen, ich hatte noch keine Zeit für den abschließenden Bericht, aber das andere klingt ja besser. Und die Telekom hat halt ihre neuen Features präsentiert. Und da die Telekom ja wirklich internetbasiertes Fernsehen anbietet und da einen IP-Stream hat und da sehr viel manipulieren kann und wie auch immer, hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten als mit einem klassischen Fernseher, weil man hat halt den Rückkanal und dieser Rückkanal kann halt auch Rückmeldung geben.
Das heißt, könntest du jetzt nochmal irgendwie für mich, ich bin da ja gar nicht im Thema, Was habe ich jetzt für Vorteile, wenn ich Sky wähle, und was habe ich für Vorteile, wenn ich die Telekom wähle? Meinetwegen auch bei der Telekom schon mit dem neuen Modell.
Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, die man dir nicht so leicht beantworten kann.
Und unvorbereitet jetzt auch gestellt wurde.
Nein, ja, das ist kein Thema. Das Problem bei der Telekom, bei dem Angebot ist, dass man da wirklich nur die Fußball-Bundesliga bekommt. Wer sich nur für die Bundesliga interessiert und Entertain empfangen kann, für den ist das sicherlich ein gutes Angebot. Wer sich aber auch noch für weiteren Fußball interessiert, DFB-Pokal, Champions League, UEFA Cup und internationalen Fußball, der hat halt bei der Telekom ein bisschen Probleme, weil da gibt es das nicht. Da bräuchte man dann eventuell Sky für. Also insofern hängt das auch so ein bisschen davon ab, welche Sendungen man halt gerne sieht. Und es hängt auch ein bisschen von der Technik ab. Bei Sky ist es so, dass momentan nur maximal 3 Sender gleichzeitig HD ausstrahlen. Sprich, man kriegt dann die Bundesliga-Konferenz, ein Topspiel, was nicht immer wirklich ein Topspiel ist, und noch ein weiteres Spiel in HD zu sehen. Bei Liga Total kann man alle Spiele und meines Wissens auch von der zweiten Liga in HD sehen. Also das ist dann für einige doch schon wieder ein Grund, eher bei der Telekom zu gucken.
Ja, okay. Aber besteht jetzt die Chance, dass das weiter in Telekom-Hand bzw. außer Konkurrenz bleibt, jetzt mit dieser neuen Ausrichtung? Oder,
Also der Spiegel wird morgen berichten, dass die Telekom wohl einen höheren dreistelligen Betrag investieren möchte.
Spiegel liegt hier.
Einen dreistelligen Millionenbetrag. Und die werden sich halt genauso wie Sky um die Ausschreibung bemühen. Es gibt halt Berichte auch von Yahoo und von eventuell sogar Google und Apple. Wobei man bei Apple gehört hat, dass sie sich eher für den britischen Fußball interessieren. Aber die sind ja auch nicht gerade arm. Also insofern wird das eine spannende Ausschreibung sein. Und das Schöne jetzt halt an der Telekom ist, man kann zum Beispiel die klassische Bundesliga-Konferenz, kann man sich selber zusammenstellen interaktiv. Das heißt, man wählt dann aus, man hat einen Spieltag, wo meistens 5 Vereine gleichzeitig, also 5 Begegnungen gleichzeitig stattfinden mit 10 Vereinen. Man wählt dann die 5 Partien aus, die einen interessieren. Und man kann natürlich alle nehmen, aber Spaß macht es natürlich vor allem, wenn man halt gewisse Vereine, ich sage jetzt einfach mal Hoffenheim, weil einen das nicht interessiert, rausnimmt. Und dann kann man festlegen, welches Spiel das Hauptspiel ist. Das sieht man dann. Und sobald in einem der anderen Spiele was passiert, kriegt man unten links so ein Bild im Bild. Und da kann man dann eine Taste drücken. Und dann kann man direkt zu diesem anderen Spiel rumschalten.
Ist aber grundsätzlich nur verfügbar über das volle Telekom-Paket. Also der Mentor hat das gerade im Chat irgendwie angedeutet. Also sprich, Telekom Internet buchen plus Bundesliga heißt 70 Euro monatlich. Also war jetzt ein Preis, den er jetzt genannt hat. Ich bin da gar nicht drin. Und Sky soll wohl dann bei ungefähr 30 liegen.
Jein. Also klar, man muss bei der Telekom auch das Internet dazu bestellen. Wobei es auch eine Entertain-Pur-Variante gibt, wo man halt nur Entertain bucht.
Wird aber über die normale Leitung quasi kaum zu nutzen sein, oder?
Soviel ich weiß, nutzt das auch keiner. Also die Telekom hat selber irgendwann mal angedeutet, dass die Buchungszahlen da eher im Milli-Bereich sind. Man muss natürlich vergleichen, wenn man natürlich Kunde bei einem Provider ist, wo man das Internet für sehr wenig Geld bekommt und dann zur Telekom wechseln würde, würde es teurer werden. Aber ich mache halt die Vergleichsrechnung. Ich war vorher bei der Telekom, habe da Telefon- und Internet-Flatrate gehabt und für mich hat es effektiv erstmal für Entertain selber nur 10 Euro mehr gekostet und dann die Bundesliga selber nur ein paar Euro mehr. Man muss halt wirklich vergleichen, auch die 30 Euro für Sky sind natürlich auch eher theoretisch, weil wer 30 Euro für Sky Bundesliga zahlt, der kennt die ganzen Angebote nicht. Also die kriegt man momentan auch schon für 20 Euro. Man muss es dann halt sich genau individuell vergleichen, welche Situation für einen besser ist. Und ich ehrlich gesagt fahre meiner Meinung nach relativ gut mit dem VDSL-Anschluss von der Telekom und habe auch schnelles Netz dabei.
Also würdest du jetzt schon sagen, das ist nicht mehr unbedingt nur ein Nischenprodukt, was sich die totalen Bundesliga-Nerds buchen sollten, sondern es ist jetzt schon was irgendwie für jedermann recht interessant werden dürfte. Und auch, du hast ja dann auch die Bedienung und so weiter gesehen vom Interface. Wir haben uns ja das eine Mal so ein bisschen über MaxDome und so weiter und die Unbedienbarkeit ausgelassen. Das ist ja da, denke ich, schon ein bisschen schicker gelöst.
Das ist eigentlich schon relativ elegant gelöst und das ist theoretisch auch für Nerds ein gutes Produkt, weil die Telekom hat bei VDSL-Verträgen
eine T-Entertain-Box hacken.
ist, glaube ich, bisher noch nicht gelungen. Aber was ich sagen wollte, die Telekom hat bei den VDSL-Verträgen, die sie auch so vertickt, noch immer eine Drosselungsklausel drin. Diese Drosselungsklausel betrifft, glaube ich, die Volumengrenze von 7 Gigabyte oder so. Weiß ich nicht genau, müsste man ins Kleingedruckte gucken.
Im Monat.
Im Monat. Und diese Grenze, die natürlich, wenn man ganz viele Linux-Distributionen sich jeden Monat herunterlädt, weil was anderes Großes lädt man sich ja nicht herunter, wenn man diese Drosselungsgrenze nicht haben will, muss man einfach nur Entertain-Kunde sein, weil da gibt es diese Grenze nicht. Das ist so ein Trick, in Anführungsstrichen, den mir mal ein Telekom-Mitarbeiter verraten hat. Das wäre der Grund, warum relativ viele Leute auch Entertain gebucht haben, weil sie da halt diese Drosselung nicht drin haben und dann festgestellt haben, oh, man kann darüber ja auch vernünftig fernsehen.
Also muss man, wenn man die dicke, wirklich dicke Leitung haben will und ausnutzen will, sich dann das TV-Paket dazu holen und im Zweifel links liegen lassen. Was mir jetzt noch nur so dabei auffiel, gut, diese ganze so Fernsehen und Fußball sind jetzt so nicht meine Hauptthemen und interessieren mich gar nicht so groß, aber was ich da ganz interessant finde, das ist dann ja auch schon so ein bisschen so eine Art Testversuch zum Ausreizen, so dieses klassische Fernsehen der Zukunft, Interaktivität, Rückkanal. Also ich habe das jetzt schon so ein bisschen so verstanden, als wenn die da auch schon so ein bisschen rumspielen. Was kann man da eigentlich noch alles mit einbauen? Was kann man machen mit, wie gesagt, Rückkanälen und mehreren Bildern und so interaktiv bestimmen, was will ich jetzt genau gucken, welche Perspektive? Also da sind die schon dann für den deutschen Markt relativ weit vorne, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja, also man hat da diverse Möglichkeiten. Man schaltet dann halt diese App oder wie auch immer man das jetzt nennen will, frei. Und dann hat man das interaktive Fernsehen bei denen eingeschaltet. Und dann kann man über die Fernbedienung, da hat man halt eine standardmäßige Fernbedienung mit farbkodierten Tasten, kann man diverse Sachen aufrufen. Wenn man jetzt also gerade das Spiel Dortmund gegen Hoffenheim da gesehen hat, was ich dort in Köln gesehen habe, und Dortmund macht da gerade das Tor und man will jetzt sofort die Blitztabelle sehen, um sich zu vergewissern, dass Dortmund jetzt auf Platz 1 ist, dann schaltet man halt einfach, ich glaube, die gelbe Taste auf die gelbe Taste und dann sieht man sofort die Live-Tabelle.
Dann okay, also es bringt das Ganze wirklich auch in der Bedienbarkeit eben noch ein bisschen weiter nach vorne. Also es sind zum einen die Inhalte, die eben optimiert werden, aber auch die Bedienung,
genau,
beziehungsweise mit der Übersicht. Ja, cool. Das denke ich, hast du ja weiter auch im Blick, und wenn es da dann jetzt nach der Spiegel-Ankündigung und den offiziellen Ankündigungen nochmal weiteres gibt, werden wir da sicher auch nochmal drauf zurückkommen können.
Ich muss aber noch eben dem Mentor was entgegnen. Der Mentor ist in unserem IRC-Chat und das ist quasi unser Rückkanal mit der roten Taste. Also es gibt auch Verbindungen auf dem Land, wo man das nutzen kann. Also Olfen ist jetzt nicht gerade die Metropole.
Also ich kriege kein VDSL.
Ja, du wohnst ja jetzt auch wiederum, glaube ich, an diesem Tagesbruch, oder?
Ja, so in etwa, im Tagesbruch quasi. Ich habe auch mit dem CDU-Politiker gefrühstückt, der da morgens mit seinem Sohn. Naja, anderes Thema.
Hey, das ist ein Link-Beitrag für die Links an der Ruhr morgen, verrat das nicht.
Den habe ich natürlich nicht verraten. Genau, aber zumindest was auch recht wichtig ist für Fernsehen, aber eher für nicht bewegt Bild, sind Kameras. Und da haben wir ja quasi den Experten hier direkt vor Ort. Nee, aber also zumindest jemand, der sehr, 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 sehr gut weiß, um was es sich da handelt und was ja so die letzten Wochen beziehungsweise vor ungefähr anderthalb Monaten, glaube ich, durch die Medien gegangen ist, waren Lightfield-Kameras. Da möchte beziehungsweise wird Simon gleich was drüber berichten.
Ich wollte nur eben sagen, Simon ist wirklich ein Experte, der macht selbst gute Fotos von mir.
Und das will was heißen. Ach nein. Wie der Johannes schon angekündigt hat, bin ich so den Bewegtbildern, da bin ich ja nicht so der große Experte. Das, was ich letztens noch gemerkt habe, als ich versucht habe, irgendwie ein Video mit dem iPhone irgendwie von einem Konzert zu machen, ist nicht so mein Ding. Gut, aber mein Thema wäre dann in dem Fall tatsächlich so neuere Fotogadgets, wobei, wie schon erwähnt, so neu ist es gar nicht mehr. Aber es ist auch so ein bisschen, der Hype ist so ein bisschen abgeebbt, weil es diese Kameras wie diese Lightshow noch gar nicht zu kaufen gibt. Aber vielleicht erstmal kurz, worum es da überhaupt geht. Es gibt dieses Konzept der Lightfield-Kameras. Das Lichtfeld nennt sich das dann, glaube ich, in auf Deutsch, was erstmal eine ziemlich lange Zeit wirklich nur so ein akademisches, theoretisches Konzept war, wie man Fotos auf eine relativ neuartige Weise aufnehmen kann. Dabei geht es im Grunde darum, bei den aktuellen digitalen Kameras hat man irgendwie ein Objektiv und einen Sensor an der Stelle, wo früher mal der Film war. Und dieser Sensor kann dann eine gewisse Anzahl von Pixeln aufnehmen, wo dann quasi durch das Objektiv fokussiert die Lichtstrahlen ankommen und einfach nur die Lichtmenge messen. Tatsächlich ist es so, dass die noch nicht mal irgendwie eine Farbigkeit messen. Das ist dann wirklich noch über so über verschiedene farbig empfindliche Pixel geregelt. Aber da will ich auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber es ist halt so, dass wirklich pro Pixel auf den Sensor nur sagt, so, ich kriege jetzt gerade so und so viel Licht. Das wird da zusammengerechnet und da wird das Bild raus erstellt. Was dann auch heißt, dass man mit dem Objektiv einmal, wie es auch früher bei den klassischen Filmkameras war, einmal mit dem Objektiv fokussiert und damit auch den Fokuspunkt, also die Stelle, die im Bild scharf dargestellt ist, festlegt und damit dann auch somit auf Film oder Sensor gebannt hat. Jetzt gibt es halt diese Lightfield-Methode, die das nochmal komplett anders angeht. Und zwar ist es da so, dass man nicht ein einzelnes Pixel, quasi die Lichtintensität auf einem Pixel misst, sondern durch ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es geht dann eher um eine Linsenschicht vor dem Sensor, die quasi den Lichtstrahl misst, also auch in seiner Ausrichtung, wo kommt er her, welche Farbigkeit hat er, welche Intensität hat er. Und das wirklich Erstaunliche daran ist, dass man nachher Bilddaten hat, die quasi jeden möglichen Schärfepunkt im Bild direkt mit aufzeichnen. Das heißt, ganz konkret, ich stelle da nicht mehr scharf bei diesem System. Ich drücke einen Auslöser, mache ein Bild und habe dann einen Datensatz und kann dann im Nachhinein, softwaregesteuert, festlegen, welcher Teil des Bildes scharf sein soll, beziehungsweise auch der Bereich, der scharf sein soll. Es ist ja gerade so bei so Makroaufnahmen oder bei Teleaufnahmen ist es so, dass eigentlich nur ein relativ geringer Bereich des Bildes scharf dargestellt ist und man dann wirklich konkret Entscheidungen treffen muss, will ich jetzt irgendwie die Blume ganz vorne im Bild irgendwie scharf haben oder die Berge im Hintergrund. Und da ist es dann tatsächlich so, dass man nachher in dem digitalen Bild über eine spezielle Software einfach reinklicken kann, den Bereich, den man scharf gestellt haben will, beziehungsweise sagen, ich will jetzt wirklich nur einen ganz kleinen Bereich scharf gestellt haben oder ich will das komplette Bild von vorne bis hinten scharf haben.
Und siehst du da jetzt im Prinzip, also gerade weil du ja dann auch noch jemand bist, also mich freut so eine Technik, weil ich eben einfach sage, das ist super, weil wenn ich mich dann an den Rechner setze, ein größeres Display habe und so weiter, also generell überhaupt ja schon mit einem Display arbeite in der Fotografie, also da gibt es ja auch noch genügend Leute, die da komplett drauf verzichten, das heißt eben erstmal sich nur anhand der Einstellungen vergewissern können, was sie scharf gestellt haben. Klar, das sieht man durch den Sucher, aber für mich wäre jetzt dann so, ich sehe da einen Vorteil drin. Jetzt habe ich eben aber in dieser Diskussion um die Lightfield-Kameras eben auch mitgekriegt, dass einige Fotografen da so ein bisschen den Untergang der Professionalität irgendwie drin gesehen haben, weil man ja im Prinzip genau das, was man halt im technischen Handwerk hat, abgelöst kriegt, weil man es hinterher in der Software retten kann. Ist das Segen oder Fluch oder ist es im Prinzip eigentlich egal, weil es für alles unterschiedliche Anwendungszwecke gibt?
Also ich sehe da jetzt irgendwie keine großen Gefahren oder sonst was. Das ist auch, genau das haben wahrscheinlich die Leute.
Es wird die Leute geben, die mit Film arbeiten, die das dann auch immer noch weiter tun werden und damit glücklich und zufrieden
sind. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, genau die gleichen Bedenken hatten wahrscheinlich auch alle, als auf einmal irgendwie eine Belichtungsautomatik in den Kameras eingebaut wurde und dachten, oh, jetzt muss ja jeder nur noch draufdrücken und das ist dann halt so dieses alte Kodak-Versprechen, you press the button, we do the rest.
Sehen Sie ja, was Sie jetzt davon haben, ne?
War doch. Ja, ganz genau. Sehr, sehr aktueller Verweis.
Ich glaube, da war was, ja.
Ja, genau.
Zur Erklärung, Kodak hat jetzt, glaube ich, die finanzielle Aufgabe mitgeteilt.
Um es ja, die sind jetzt quasi irgendwie letzte Woche so ziemlich offiziell pleite gegangen.
Ja gut, nachdem sie natürlich auch die Mords-Idee hatten, umzuflaggen auf Druckerhersteller.
Ja.
Größtenteils. Ja, aber dabei hat HP das doch jetzt gerade als großes, naja.
Das war aber, glaube ich, dann tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Gut, aber das ist dann ein anderes Thema. Aber nee, da sehe ich jetzt nicht die große Gefahr drin, weil im Endeffekt gab es schon eine ganze Weile irgendwie die Kameras, wo du drauf drückst und kriegst irgendwie nette Fotos. Ja, nimm dir irgendwie ein iPhone, du drückst da drauf und es ist ziemlich
erschreckend. Und ich denke auch, die gerade im Bereich der DSLR Kameras, ist es ja auch so, dass sich da einfach viel getan hat. Also wenn ich da gucke, was ich da einfach nur über automatisierte, meinetwegen über den P-Modus oder über generell sogar noch schlimmere vorgefertigte Modi alles erreichen kann, schon ohne ansatzweise verstanden zu haben, wofür die anderen Rädchen und Knöpfe und Zeiteinstellungen alle da sind, da geht es sicherlich noch weiter. Was ich auch noch, ich hab eben diese Lightfield-Kameras auch so ein bisschen, bin da nicht so im Thema, aber zumindest, also nicht fachlich im Thema, habe mir das aber trotzdem mal angeguckt, weil ich das recht interessant fand und ich meine mich erinnern zu können, dass sie auch preislich gar nicht so akut hoch angesetzt wurden bisher. Ne? Also ich hatte mit höheren Summen gerechnet, als jetzt letztendlich angekündigt waren, wie lange sich das dann in der Produktion und so weiter dann umsetzen lässt.
Ja, das war auch das, was mich sehr verwundert hat, weil normalerweise ist es ja so, es wird irgendwie eine neue Technik erfunden. Und um das nochmal kurz zu unterstreichen, also ich halte das wirklich für eine absolut revolutionär neue Technik. Also die Kamera, es ist halt eine Kamera angekündigt, die auch schon sehr konkret ist und jetzt irgendwie in den nächsten 1-2 Monaten wohl rauskommen wird.
Das wird auch alles soweit noch verlinkt in den Show
Notes dann. Genau. Und normalerweise ist es so, bei so einer wirklich radikal neuen Technik wird dann erstmal irgendeine Maschine gebaut, die wirklich das komplett ausnutzt und auch, weil die ganzen Bauteile müssen ja eigentlich auch komplett neu hergestellt werden und dann völlig unbezahlbar sind und irgendwann werden die Geräte dann billiger und auch für Normaluser bezahlbar. So war es bisher eigentlich immer, also ich kenne es nicht anders. In dem Fall haben die das jetzt eigentlich genau umgekehrt gemacht. Die haben eigentlich wirklich ein total günstiges und einfaches Consumer-Produkt gebaut, das tatsächlich nicht so teuer ist. Also es geht da irgendwie so um 400, 500 Dollar.
Da sind wir dann ungefähr dabei. Was eine Summe ist, aber für ein wirklich eben komplett neues Produkt, was jetzt einfach nicht kopiert wurde oder was jetzt nicht von irgendwo technisch übernommen wurde und nur mit Einzelheiten ergänzt wurde, sondern es ist eben ja einfach wirklich komplett neu aufgesetzt.
Ja, also, aber
es ist rein ein stolzer Preis.
Ja, aber rein ketzerisch gesehen, wenn ich mir das angucke, der Simon hat mir das ja gezeigt, wenn ich die Website angucke und so die Effekte und so, dann ist das ja erstmal für mich ein Consumer-Produkt und eher als, also von der Vermarktung, sag ich mal, weil ich kein besseres Wort finde, eher ein Gimmick erstmal. Hier ist es ganz fun, man kann die und die Sachen machen, weil die vermarkten das ja auch so, wie schon allein wie der Bautyp ist.
Ja.
Und dafür finde ich, das ist ja schon wieder hoch angesiedelt.
Gut. Weil die Zielgruppe meiner Meinung nach. Klar, es ist jetzt nichts.
Aber iPhones sind auch im Bereich der Consumer-Produkte angekommen und liegen im Einzelverkaufspreis auch immer noch bei 6.
Ah ja, gut, da jetzt Äpfel mit Äpfel vergleichen. Ich meine, der Consumer kauft das aber mit Vertrag für 99 Euro und für den ist es ein 99-Euro-Produkt.
Es gibt auch Leute, die sich ein iPhone 4S kaufen ohne Vertrag.
Es gibt auch Leute, die sich ein iPhone 4S kaufen und dann das Altgerät. Naja.
Wir wollen jetzt hier keine privaten Fäden.
Lightfield-Kameras, denke ich, ist zumindest. Ich gebe dir recht, Achim, das ist natürlich ein hoher Preis dafür, dass es in die Consumer-Sparte gehen soll. Aber wenn der Preis jetzt auf 500 angesetzt ist, kann man abschätzen, dass er halt eventuell in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten halt eben weit drunter sitzt. Das heißt, also wäre er bei 800 angesetzt, wäre er vielleicht in anderthalb Jahren bei 500 gewesen. Ich meine, das sind jetzt alles reine Spekulationen. Trotz alledem finde ich das schon ganz ja. Nett.
Nee, ich gebe dem Achim auch durchaus recht. Also das ist jetzt nichts, was man sich dann mal eben so kauft und in die Tasche steckt, nur für den Spaß. Es ist auch, wie gesagt, das Gerät an sich, es ist irgendwie verstörend klein und sieht auch so überhaupt nicht aus, wie man Kameras gewohnt. Das ist also so ein so eine längliche, viereckige Röhre, ungefähr 10 cm lang, glaube ich.
Ich musste an diese, wie hießen die, nicht Stethoskop.
Kaleidoskop. Ja, genau, wie so ein Kaleidoskop. Ich
musste an die Kaleidoskope denken. Weil
oder diese man da Dinger, die man sich so in so Urlaubsorten kauft, wo man genau. so Dias durchgeklickt hat ungefähr.
Das war so die erste Idee, die ich auch hatte.
Nichtsdestotrotz finde ich das Ding irgendwie schon, also nicht nur technisch faszinierend, sondern auch so wirklich von der Form, weil es so was komplett anderes ist. Es hat tatsächlich keine, bis auf einen Auslöseknopf, keine Bedienelemente. Es hat hinten ein relativ winzig kleinen Touchscreen, der dann quasi so der Sucherersatz ist und gleichzeitig dann auch Bedienfläche. Andererseits, bei der Technik braucht man ja auch gar keine großen Einstellungsmöglichkeiten, weil man ja tatsächlich dann alles im Nachhinein bastelt. Es ist tatsächlich wirklich eine Spielerei. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Auflösung jetzt nicht überragend sein wird.
Darauf wollte ich dann hinaus, weil ich genau. Im Endeffekt, wo vorhin auch gesagt wurde, hier für den professionellen Bereich und hin und her und wird das irgendwie eng oder man die Profis halt hier als manuell einstellen. Bis jetzt ist das doch, wenn auch eine Spielerei.
Also dieses
Profis
Ding, was jetzt konkret angekündigt ist, ist insofern Spielzeug. Also da können wir uns definitiv drauf einigen. Das ist nichts, was man irgendwie professionell einsetzt. Das ist wirklich so für irgendwelche Gadget-Geeks, die das unbedingt mal ausprobieren wollen, wo ich mich definitiv zuzähle. Also ich bin gerade wirklich am Bangen und hoffen, dass die das jetzt, die sind wirklich kurz vor Veröffentlichung. Das Ding wird erstmal nur in den USA, wie es so oft ist, verkauft. Und ich hoffe, dass die das jetzt wirklich im Laufe des nächsten Monats rausbringen, weil dann könnte ich mir bei meinem USA-Aufenthalt tatsächlich direkt so ein Ding kaufen und das da dann direkt mal ausgiebig testen. Also da hätte ich richtig große Lust drauf. Bis das dann natürlich quasi in so einer professionellen Schiene qualitätsmäßig angekommen ist, das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber ich bin wirklich doch guter Dinge, dass oder der Hoffnung, dass das Ding so die klassischen Fotokameras nochmal wirklich auf den Kopf krempeln wird und durchaus revolutionieren wird. Und weil das ist wirklich so ein neues Konzept. Das kann man schon vergleichen so zu dem Übergang von analog zu Digitalkameras. Also ich habe da schon ziemlich große Hoffnungen drin und will deshalb tatsächlich auch dann doch einmal der sein, der das erste Teil davon in der Hand hatte, und das wäre es mir dann auch durchaus wert.
Und ich glaube, da sind wir uns auch alle relativ einig. Es geht nicht um das konkrete eine Produkt, sondern es geht erstmal um die Technologie,
genau.
Die das Ganze halt eben revolutionieren kann, beziehungsweise ich denke auch in naher Zukunft revolutionieren wird. Was mir in dem Zuge noch so nebenbei einfällt, das war auch worüber ich irgendwie vor ein paar Wochen gestolpert bin, die Polaroid-Kameras kommen wieder oder sind, glaube ich, sogar schon wieder gekommen, auch als digitale Modelle.
Als digitale
Polaroid-Kamera, die also sprich zum einen ausspucken kann vorne.
Achso, da ist dann quasi noch so ein Film. Drucker drin. So.
Ja, nee, auf Film, also ganz regulär, wie es vorher war, aber eben auf der SD-Karte oder was, das Ganze auch nochmal wieder speichert. Das heißt, weil irgendwann verblassen die ja und so.
Ah, ja. Ne?
Das heißt, man hätte das dann nochmal digitalisiert. Ob man das jetzt dann tatsächlich gebraucht hat oder ob es da nicht die Polaroid-App auf dem Mobiltelefon tut, sei jetzt mal dahingestellt.
Ja, das wäre dann wahrscheinlich der Punkt, wo ich dann irgendwie einwerfen würde, dass es dann doch schon eher so eine Retro-Hipster-Spielerei ist.
Absolut,
nee, aber nein, würde ich dir auch zustimmen.
Wenn die Leute Spaß dran haben,
nur
klar.
Die Feststellung, dass ich drüber gestolpert bin. Und ich denke, Polaroid ist ja, wenn man mal vom Preis absieht, immer noch eine ganz nette Spielerei.
Ja
so abschließend würde ich nur sagen, ich gucke oder ich strenge mich wirklich an, das Ding dann demnächst mal irgendwie in die Finger zu kriegen, weil da hätte ich auch wirklich Lust drauf und wird dann auf jeden Fall noch mal berichten wollen. Ich habe eh so einige, in dem Fall dann eher noch kleinere Foto- und Videokamera-Gadgets irgendwie noch im Auge, die ich mal mit auf meine kleine Urlaubstour daneben werde. Und da werde ich dann vielleicht auch noch mal irgendwie in meiner kleinen Fotokolumne hier berichten, was es denn noch so für lustige Spielereien gibt.
Das klingt sehr, sehr gut. Und damit wären wir dann auch schon beim nächsten Thema, nämlich einer Ankündigung, die wir in einer der vorherigen Folgen schon mal hatten, nämlich hatten wir netterweise von Achims Seite beziehungsweise der dienstlichen Seite, gar nicht von der dienstlichen Seite, von Achims Seite ein Shirt zur Verfügung
gekriegt,
was wir verlost haben.
Von Achims Seite.
Von Achims Seite, nicht von der dienstlichen Achims Seite. Die Gewinnerin hat sich aber nicht gemeldet und dementsprechend hätten wir einmal das T-Shirt wieder freizugeben, aber ich glaube, da kann ich jetzt mal das Wort an Achim übergeben.
Genau, wenn ich mich recht entsinnere, war es in einzelner größeren Größe, und zwar XL, von der South by Southwest mitgebracht, in schwarz, von AT&T gesponsert, mit Thema Musik, glaube ich, mit irgend so einem Gitarrending drauf halt. Damals gab es auch ein Bild Foto.
Bild kommt irgendwas. Auch wieder in den Beitrag zum Podcast.
Genau. Und damit man richtig mal was raushaut, haue ich auch noch ein Gowalla-Shirt mit raus. Was dann extrem klein ist. Das ist zwar, glaube ich, Größe M, ist, glaube ich, eher für Frauen gedacht. Also Frauen.
Für Gowalla-Mädchen.
Ja, für Gowalla-Mädchen. Und natürlich dadurch, dass Gowalla ja dann auch jetzt aufhört zu existieren, noch ein Schnapper.
Sammlerwert.
Das klingt gut. Und Vorgehensweise wie beim letzten Mal.
Ja, alle können kommentieren und greifen wir es ruhig ein bisschen langfristig auf, aber jetzt ja hier die Kollegen Simon und Jens mit mir gemeinsam zur diesjährigen South by Southwest fahren, wo ich die Dinger ja letztes Jahr abgegriffen habe.
Absolut, ja, das dann wird genau
Mitte März sein. Und dann machen wir das auch einfach irgendwie bis in die, sagen wir mal ein festes Datum hier, bis zum 14. März kann hier kommentiert werden und sonst was, wer das T-Shirt haben will, und dann wird halt ausgelost. Man sollte kommentieren natürlich, welches T-Shirt man haben will.
Was und bringt ja eine nichts, gültige E-Mail-Adresse hinterlassen, über die man dann auch dementsprechend zu erreichen ist, sonst wird es schwierig. Gut, damit wären wir in diesem Ankündigungsbereich dann auch erstmal schon soweit versorgt, aber um nochmal zur South by Southwest zurückzukommen, das alljährige, jährlich, oder?
Jährlich,
ja, genau, jährlich. Das jährliche Spektakel wird dieses Jahr heimgesucht von drei Ruhrgebietlern, nämlich den drei netten Begleitern, die mit mir in der Runde sitzen. Und wir würden, soweit das technisch dann irgendwie sich alles umsetzen lässt, aber ich glaube, bei dieser Veranstaltung dürfte Internet zu finden sein.
Ja, ja. Aber da suchen auch viele. Es gibt zu finden, aber viel zu suchen.
Genau. Also wir würden gerne eben dann einfach einen Bericht während der South by Southwest via Skype-Podcast dann eben aufzeichnen, und der wird natürlich dann dementsprechend auch im regulären Feed landen, und da bin ich recht gespannt, was es da zu berichten gibt.
Ich glaube, der Captain vor Ort regelt alles und genau, wir gehen live rein.
Der Captain regelt und bleibt im schönen Ruhrgebiet und hält die Stellung, und ja, ich bin gespannt, was ihr zu berichten habt. Ich glaube, vom Programm guckt ihr euch auch unterschiedliche Dinge an, ne? Relativ verschieden vom.
Nö.
Also wir sind ja alle. Simon macht im Wesentlichen.
Ja, ich mache ein bisschen länger. Also ich gebe mir dann irgendwie. Das ist ja tatsächlich. Also es gibt ja, was hier für den Themenkomplex eher interessant ist, diesen Interactive-Teil der South by Southwest. Was dann quasi, da geht es dann eben um im weitesten Sinne Netzthemen, so Startups. Ist also eher so eine Netzkonferenz im weitesten Sinne. Netzzukunft. Alles Mögliche. Also da ist auch so langsam schon das Programm gestaltet sich da, und es ist, ich verzweifle da gerade so ein bisschen drüber, weil das Angebot so unfassbar groß ist. Man hat dann wirklich so im Stundentakt 10, 20, 30 Veranstaltungen, die man besuchen könnte.
Wo man wenn man
ganz alles irgendwie abklappern könnte. Sollte, also da muss man nochmal ganz, ganz hart aussieben. Mhm. Und ich werde mir dann zusätzlich noch den das Musikfestival, das da quasi gleichzeitig auch noch oder so parallel, so ein
bisschen versetzt,
überschneidend stattfindet, und ein Filmfestival ist da auch noch. Also ich werde mir dann die komplette Experience geben. Und
das kulturelle Angebot voll ausnutzen.
Ja, genau. Und da bin ich noch ganz schwer dabei, mir da irgendwie ein Programm zusammenzustellen, was echt eine enorme Herausforderung ist, aber ich glaube, wir freuen uns alle wie Bolle.
Ist da wie Bolle. Die letztjährige, ich glaube, es gab auch eine iOS-App, ne, zur Veranstaltung?
Ja, gibt's immer.
Wird die aktualisiert, oder gibt es
die? Die wird aktualisiert, ist aber auch noch nicht.
Ne? Nee, die ist noch nicht aktualisiert.
Also
die ist
relativ kurzfristig vorher. Es gibt aber immer eine, die inhaltlich aktualisiert wird.
Genau, und man muss die ernsthaft sagen, also die ist auch wirklich eine Hilfe, weil das Angebot
an Sessions
ist
halt enorm. Das hattest du, glaube ich, nach dem letzten Jahr erzählt.
Genau, und das ist auch ein großer Kritikpunkt. Man wird halt wirklich erschlagen, man hat viel, und dann wird es echt schon schwierig, weil man logistisch rangehen muss. Man muss teilweise bei den wirklichen Highlights, die sind dann auch voll, man kommt nicht mehr rein. Mhm. Wer steht man draußen Schlange halt, wer rauskommt, kommt wieder einer dafür rein. Oder man muss relativ schnell dann sagen, okay, ich suche eine Alternative. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass es eine Halle oder zwei, drei Hallen. Das ist ja teilweise über ganz Austin verteilt, auch in anderen Hotels, wo man dann auch mal eine Stunde Anfahrt hat.
Absolut, ja. Das ist, denke ich, im Vergleich zu manch anderer vergleichbarer Veranstaltung natürlich da auch ein räumliches bzw. geografisches Organisationsproblem.
Ja, wir werden uns da schon irgendwie durchfühlen. Also da ist durchaus die Website auch ziemlich hilfreich. Die hat dann für so angemeldete Besucher auch relativ viele Tools, sich dann halt sein privates Schedule da zusammen zu klicken und sich mit anderen Leuten dann irgendwie zu verbinden und so. Also man wird da durchaus schon unterstützt, aber es ist trotzdem immer noch ziemlich erschlagend, so das Programm. So, aber wir werden uns da schon was Nettes zusammenbasteln.
Genau.
Sehr, sehr schön. Wo wir gerade noch bei den Ankündigungen sind, da wäre noch der Stop ACTA Aktionstag. Ich denke, ACTA sollte hoffentlich jedem, der irgendwie im Netz unterwegs ist, mittlerweile mal über den Weg gelaufen sein. Und man sollte auch so in etwa einen Überblick haben. Aber ich glaube, Simon, du hattest das nochmal reingestellt, ja, weil du dich da ja so ein bisschen mit dem Aktionstag auch beschäftigt hattest.
Ja, genau. Also ich halte das, wie gesagt, für eine durchaus sehr wichtige und unterstützenswerte Sache, dagegen diese ACTA-Geschichte so ein bisschen vorzugehen. Ich will da jetzt auch gar nicht groß in Erläuterungen irgendwie mich ergehen, weil es ist tatsächlich ein komplexes Thema, aber es haben sich auch durchaus eine Menge Leute große Mühe gegeben, das so ein bisschen zusammenzufassen und sachlich da so ein bisschen die Themen.
Der MS Pro hat da einen sehr, sehr heruntergebrochenen Beitrag zugeschrieben, den ich auch gerne nochmal da.
Genau, also wir würden auf jeden Fall irgendwie ein paar Links irgendwie in die Shownotes schmeißen. Es macht, glaube ich, wesentlich mehr Sinn, das so sich in Ruhe nochmal durchzulesen, als wenn wir uns da jetzt noch länglich drüber auslassen. Es gibt ja auch eine durchaus ganz gut lesbare Broschüre von einer digitalen Gesellschaft und sowas. Also der Punkt ist halt, dass das halt, es ist halt irgendwie dieses multilaterale Handelsabkommen, das ja einfach so die Freiheiten im Internet durchaus noch mehr einschränken will, als es das ohnehin schon die Gesetze der letzten Jahre schon zu Genüge getan haben. Das geht aber allerdings noch viel weiter. Es geht dann halt auch so um Patentrechte, die sich dann so bis zu Medikamenten Geschichten ausweiten und das dann nochmal wirklich auch ins reale Leben dann nochmal echt massive Eingriffe vornimmt. Und weil es so offensichtlich irgendwie eine komplett falsche Sache ist, hat sich da ein ziemlich großes Bündnis zusammengetan und hat dann quasi einen Aktionstag ausgerufen. Das ist der 11.2., das ist genau der kommende Samstag. Und da finden tatsächlich weltweit, hauptsächlich aber in Europa und das auch in ganz Europa, würden da nochmal so eine Google Map verlinken, wo alle Demos, die angekündigt sind, eingetragen sind. Das ist schon sehr beeindruckend. Eigentlich besteht komplett Europa nur aus bunten Nädelchen. Also da ist schon ganz schön was geplant. Für uns ganz konkret im Ruhrgebiet gibt es in Dortmund eine Demo. Ich war da gestern dann auch mal bei dem Planungstreffen und habe da so ein bisschen reingeschaut. Das hört sich schon alles richtig solide an. Es sind natürlich klar auch so die üblichen Akteure dabei. Natürlich auch relativ viel von Piraten getrieben, aber es ist wirklich ein relativ buntes, breites Bündnis, das sich da irgendwie dagegen engagiert. Ich kann mal ganz kurz so die Eckdaten raushauen. Wie gesagt, am Samstag, 11.02.2012 in Dortmund. Ab 15 Uhr gibt es eine Demonstration, die startet gegenüber vom Hauptbahnhof an der großen Treppe in Dortmund und hat dann so eine kleine Tour einmal quer durch die Stadt. Wird dann irgendwie noch ein paar Kundgebungen geben. Also jedem, dem irgendwie sein Internet am Herzen liegt, ist herzlich eingeladen. Überhaupt so, es gibt wir werden das verlinken in ganz Deutschland, Demos, da hat, glaube ich, keiner wirklich einen weiten Anfahrtsweg. Da sollte für jeden was dabei sein. Kommt mal mit, es wird wahrscheinlich schweinekalt, aber es wird ein großer Spaß. Seid kreativ, bastelt euch Schilder, Masken, was auch immer und lasst uns da mal irgendwie ein bisschen trommeln, dass wir da nicht mit einverstanden sind. Das wird mir dann noch sehr am Herzen liegen.
Das gehört auf jeden Fall, gerade wenn man eben, ja, ich glaube, jetzt dann auch mit den Texten, die wir noch verlinken, noch mal deutlicher verstehen kann, dass es eben nicht nur diese Netzaspekte sind, die wirklich relevant sind, sondern dass es mal über Internetprobleme in Anführungsstrichen hinausgeht, wird es, denke ich, noch mal besonders interessant.
Ich habe da eine Frage an Simon. Du warst ja gestern bei der Orga dabei. Darf man denn auch die Masken tragen? Denn ich habe jetzt von Köln gehört, dass es dort ausdrücklich erlaubt ist.
Es gibt ein Vermummungsverbot generell erstmal bei Demonstrationen.
Das schon. Es ist so, dass es waren wohl öfters schon mal irgendwie in Düsseldorf, glaube ich, so Demonstrationen, wo dann auch so diese üblichen Verdächtigen Anonymous, sonst was Leute mit den Guy Fawkes Masken, den allseits Bekannten, ankamen. Da war es nie ein Problem. Es ist, glaube ich, die hatten heute noch mal ein Treffen mit der Polizei. Die Demo wurde, wie gesagt, schon offiziell angemeldet für Dortmund, was wohl auch super kooperativ waren. Die waren echt sehr verständnisvoll und das ging wohl alles ganz ohne Probleme. Die hatten da heute wohl noch mal so eine Besprechung und wollten das dann noch mal ansprechen. Aber alle, die sich da so ein bisschen auskannten mit so den Demo-Orgas, meinen, dass das eigentlich kein großes Problem wird, weil gerade auch dieses Bündnis, das sich da zusammengestellt hat, da weiß, glaube ich, auch die Polizei, dass da irgendwie keine großen Randale-Leute bei sind, dass es alles sehr gesittet ablaufen wird. Also da bin ich mir absolut sicher. Und da sollte das kein Problem sein. Also Masken mitnehmen, sieht immer hübsch aus, kann man machen.
Ja, schön. Also das ist doch, wie gesagt, auf jeden Fall eine Sache. Wird ausführlich nochmal verlinkt und sollte man sich mal angucken und den Samstag vielleicht mal dafür freihalten.
Genau. Und wir haben große Aktionsankündigungswochen. Ich glaube, es gibt da noch eine Aktion, die hier nochmal ganz kurz oder auch mittelkurz erwähnt werden sollte. Da hat der Johannes, glaube ich, noch ein paar Worte dazu zu verlieren.
Genau. Grundsätzlich ist es vielleicht eben auch einigen schon mal in die Quere gekommen, aber erstmal, um ganz, ganz von vorne anzufangen, es kursiert derzeit ein bisschen ein Projekt durch das Internet, das nennt sich Iron Blogger und soll dazu dienen, denjenigen, die ohnehin schon bloggen, aber vielleicht unter der Woche sich nicht so aufraffen können, für ihr Blog mal wieder frische Inhalte, eben ausführlichere Inhalte zu produzieren. Nochmal, es soll denen nochmal einen Anreiz bieten, sich mit ihrer Seite auseinanderzusetzen. Alternativ aber auch einfach Gleichgesinnte untereinander vernetzen. Das läuft im Prinzip wie folgt. Es gibt eben eine Liste an Bloggern in einem Stadtgebiet oder Landgebiet, die sich eben da organisieren wollen, versuchen in einer Woche mindestens einen Beitrag zu schreiben. Passiert es nicht, geben diese dann 5 € in eine Strafkasse beziehungsweise in eine gemeinsame Bierkasse. Yeah. Und wenn die einigermaßen gefüllt ist, wird dann eben das gesammelte Geld aus dieser Kasse genutzt, um beim gemütlichen Beisammensein einen Austausch unter Bloggern zu ermöglichen. Also sprich, es ist eine Strafe, die mit sehr, sehr viel Angenehmem verbunden ist. Das gab es jetzt zuerst in Boston, danach gab es das Ganze in San Francisco, dann ist es rübergeschwappt nach Deutschland, startete, wie sollte es anders sein, dann natürlich in Berlin. Das wurde da dann im Wesentlichen organisiert von der Nicole, der Antischocke und Michelle Thornton. Und die haben das Ganze eben für Berlin auf die Beine gestellt. Da sind relativ zügig, ich meine, hey, wir reden von Berlin, eine ganze Menge Leute dann mit ins Boot gekommen. Und ich habe mich dann eben irgendwann mal hingesetzt und habe gesagt, Mensch, Ruhrgebiet, Blogs und Bier können wir auch. Und habe dann eben dementsprechend die Seite aufgesetzt, die das Ganze so ein bisschen organisiert. Und die heißt eben dann ironbloggerruhr.de. Und da suchen wir nach wie vor auch weiter kräftige Mitstreiter. Wir sind jetzt derzeit, glaube ich, zu 6. Haben schon einige eingeschlafene Blogs wieder zum Leben erwecken können. Mit sehr, sehr viel Freude sind jetzt eben dann Kathi mit Snacknotes. Dann ist Dirk Schmidt mit Schmidts Katze dabei. Ninette mit ihrem Blog halbbluthobbit.de. Ich bin dabei, der Simon ist dabei mit dem Blog, wo er ja im Wesentlichen Fotos bzw. Berichte von den Veranstaltungen hinterlässt, die er besucht hat. Und ja, wer möchte, ist eingeladen, mal auf ironbloggerruhe.de nachzugucken und sich dann eben im Zweifelsfall an die dort hinterlegte E-Mail-Adresse zu wenden. Morgen kommt die erste Auswertung für die erste vergangene Woche.
Ich glaube, es waren alle relativ fleißig.
Ich glaube auch, dass diese Woche schon mal alle relativ fleißig waren, aber es ist ja immer so.
Ja, also die erste.
Die Motivation bei neu gewonnenen Projekten ist immer stärker. Das wird mit Sicherheit nachlassen und wir werden sicherlich zum ersten Bier kommen.
Na, das möchte ich
auch. Es gibt ein paar neue Teilnehmer, die sich für die nächste Woche schon angekündigt haben. Da bin ich recht zuversichtlich, dass die es nicht schaffen, die Beiträge zu formulieren. Ja, also wer möchte, kann nochmal vorbeigucken. Da gibt es eben auch nochmal die ganzen Regeln dazu. Dort gibt es dann auch die Teilnehmerliste und generell nochmal ein paar Infos zu dem, wie das Ganze abläuft. Ja, und damit wären wir zumindest mit den Ankündigungen soweit durch.
Sind wir durch, ne?
Und ja.
Haben wir's. Guck mal, wir sind super in der Zeit.
Wir sind total super in der Zeit.
Hat doch gepasst.
Genau, dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat einigermaßen Freude bereitet. Uns hat es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich beim Simon, dass wir in der Küche unseren Platz finden durften und bedanke mich beim Jens, der sich auch hier mitbeteiligt hat und für die Geräuschkulisse gesorgt hat.
Nüsschen?
Anhand von Nüsschen und die
Knisterschokolade.
Knisterschokolade.
Ja, wir haben noch ein bisschen, Simon, die haben wir gleich noch weg.
Ja, und vielen Dank an Achim.
Ja, gerne.
Wir wünschen einen wunderschönen Sonntagabend. Ich hoffe, dass der Download heute Abend noch in den Podcast-Feed fällt. Und grüßen nochmal ganz herzlich den Chat und die Zuhörer im Stream und verabschieden uns und sagen bis sehr bald. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.